Read the Game, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Read the Game Podcasts. In Folge 13 wollen wir auf den 16. Spieltag zurückblicken und machen es heute mal ganz schnell und ganz kurz, denn heute Abend rollt bereits wieder der Fußball in der Bundesliga. Aber erst einmal, hallo Hannes.
Hi Steffen, grüß dich. Ja, schnell ist ja bei uns beiden unterschiedliche Definitionen, von daher mal schauen, wo wir dabei rauskommen.
Ein Umschaltverhalten kann auch mal 25 Sekunden dauern. Spaß beiseite. Damit es wirklich quick und dirty wird heute, mehr quick als dirty natürlich, wie war denn dein Eindruck vom Spieltag?
Der Rückblick auf den Spieltag.
Ja, nachdem wir jetzt ja vom letzten Spieltag, also vom 15. Spieltag so ein bisschen verwöhnt waren, was Tore und Daten angeht, hat der 16. Spieltag etwas in die andere Richtung ausgeschlagen. Weniger spannende Daten, weniger spannende Spiele. Was mir natürlich hängen bleibt ist, der FC Bayern ist vorzeitig Herbstmeister, Hinrundenmeister, wie auch immer. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ich weiß nicht, ob man sich da bei der Liga mal beschweren kann. Also früher, ja, als wir noch kleine Jungs waren und fleißig die Kicker-Stecktabelle bedient haben, da war denn zwischen den Hinrunden, also zwischen den Hin- und Rückrunden natürlich auch Zeit und man konnte diese Meisterschaft natürlich auch feiern, ja. So, was ist dieses Jahr? Hier liegen 46 Stunden zwischen 17. und 18. Spieltag. Ist eine Farce, meiner Meinung nach, man kann es überhaupt nicht auskosten.
Da rüttelt aber einer ganz schön am Ohrfeigenbaum. Junge, Junge. Ja, es ist zum Kotzen. du hast es ja auch schon auf den Punkt gebracht, bevor der Ball in den anderen Partien rollte. Jeder sorgt dafür schon wieder, dass die Bayern Tabellenführer bleiben. Dann müssen es die Bayern nicht mal selber machen. Und wirklich keiner der Verfolger, außer der erste FC Union, war bereit zu siegen. Wir gehen ja gleich im Detail noch auf ein paar Punkte ein, aber tragisch, dass erneut der FC Bayern München sich mal wieder Herbstmeister nennen darf, lässt Grausiges für die Zukunft erwarten, aber lass uns voranschreiten.
Ja, dazu übrigens noch, ich habe mir die PK nach dem Spiel angeguckt von Hansi Flick und also wir wissen ja, dass die Journalisten nicht die allerklügsten Fragen stellen in der Masse. Aber bei der Frage, ob Flick beim Blick auf die Tabelle schmunzeln muss, bin ich so dezent dann ausgeflippt und habe zu Hause erstmal meine Frau vollgenölt, was die da für Fragen stellen. Was soll er darauf antworten? Kam natürlich die obligatorische, wir schauen nur auf uns selbst, Floskel.
Ja, leider auf Platz 1 ist der Blick dann. Ja, das ist ja das Schlimme.
Ah, na gut, genug gefeiert. Fakt ist, Bayern hat gewonnen, Union hat gewonnen. Wir sind beide guter Laune, obwohl mein Tipp bei deinen Dortmundern mit 6:1 nicht ganz aufgegangen ist.
Trotz meiner stark väterlichen Warnung davor, dies anzupeilen.
Genau, aber man muss festhalten, wenn die Jungs mal ihre Chancen genutzt hätten, dann wären sie dem vielleicht etwas näher gekommen.
Hätten aber auch gut und gerne verlieren können. Das muss man ihnen aber auch noch assistieren. Wenn Mainz ein bisschen abgezockter agiert, ja, in der Offensive bei ihren drei Chancen, die sie haben, machen sie zwei Tore. Leider nur eins, das aber wirklich wunderschön. Ja. Und man muss auch wiederum ehrlich sagen, von den 4 bis 5 Großchancen, die der BVB hatte, hat Mainz eben auch 4 Stück selber aufgelegt. Das war jetzt nicht Hackespitze 1, 2, 3, wunderbares Spielaufbau des BVBs, sondern das war das gute alte Umschaltverhalten des BVBs, was aufgrund der individuellen Qualität einfach überragend ist bei den Borussen. Aber da steckte keine Idee hinter, nur Qualität. Und ich sag mal, schmeichelhaft am Ende für beide Seiten, dass sie mit einem Punkt rausgegangen sind. Es hätte den einen oder anderen doch durchaus härter treffen können, wenn er mit einer Niederlage da rausgeht. Genau.
Gut, lass uns kurz noch ein, zwei Zahlen zum Spieltag raushauen. 20 Tore sind gefallen, nur am 4. Spieltag gab es weniger. Insgesamt kein Auswärtssieg, erstmalig in dieser Saison. Das gab es auch letzte Saison nur einmal, dort nämlich am 8. Spieltag. Und wir haben 5 Unentschieden zu vermelden. An diesem Spieltag, auch das gab es letzte Saison nur einmal, nämlich am 28. Spieltag. Also man merkt schon, die Langeweile-Stats schlagen hier um sich. Wir haben 6 Tore nach offensiver Phase, 7 Tore nach Umschaltverhalten und wieder 7 Tore nach Standardsituationen. Darunter erneut 2 Elfmeter. Einmal nach Freistoß, einmal nach Eckstoß und 3-mal, wir haben es beim letzten Mal schon angesprochen, Steffen, unsere Lieblingskategorie.
Die guten alten Einwürfe.
Richtig.
Eine Detailfrage. Du meinst, vierter Spieltag gab es schon mal so viele Unentschieden? Habe ich das richtig noch auf dem Schirm gehabt?
Nee, am vierten Spieltag gab es weniger Tore als an diesem Spieltag.
Genau. Genau, so rum war meine Frage. War das auch ein sehr unentschieden-lastiger Spieltag oder waren das so eine Killer-1-0-Spiele?
Da hatten wir tatsächlich viermal ein 1-1 Unentschieden, zweimal eine 0-1, zweimal eine 0-2 und einmal ein 1-4. Witzigerweise war das ein Spieltag ohne Heimsieg.
Also, das Unentschieden und Torarmut gehen also Hand in Hand.
Mhm. Lass uns noch kurz das unwahrscheinlichste Ergebnis des Spieltags küren. Muss man lange graben, denn entgegen des Simulationstrendes war keines der Ergebnisse, aber wir haben natürlich trotzdem eins dabei, was am unwahrscheinlichsten war, und zwar das 0-0 Unentschieden zwischen Hoffenheim und Bielefeld. Das hatte eine Wahrscheinlichkeit von 0,4%. Vorhergesagt war hier ein 3-1 Sieg der Hoffenheimer mit 7,6%.
Also ein Traumspiel. Ich glaube, ich habe wirklich nur deshalb was wahrgenommen, weil ich zu langsam oder nicht gepeilt habe, dass die nächste Spielzusammenfassung auf der Zone kam zu der Partie und ich vergessen hatte, weiter zu klicken. Aber ich glaube, also 2 Sekunden habe ich mir nie von wahrgenommen, auch von den geführten 2 Torschüssen, die es halt in der Partie gab. Ja. Großartig, aber müssen wir uns nicht lange draußen aufhängen.
Sehr schön. Wenn du nichts weiter hast, können wir wegen mir gerne weiter rauschen zur nächsten Kategorie.
Die Torepisode des Spieltags.
Ja, Tor des Tages. Natürlich die Auswahl an diesem Spieltag etwas eingeschränkter als gewohnt an den letzten Spieltagen. Für mich gibt es trotzdem eins, was heraussticht. Und das ist das zweite Tor der Stuttgarter. Das Tor nach Umschaltverhalten. Nee, entschuldige, was erzähle ich? Ich meine das erste Tor der Stuttgarter.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, ich meine das erste Tor der Stuttgarter zum 1-1 Ausgleich. Balleroberung im zentralen Mittelfeld nach Fehlpass. Und dann geht's von Endo auf Kalajdzic, der auf Gonzalez, der raus auf Sosa. Dann kommt eine Flanke aus dem Halbfeld und ein herrlicher Kopfball von Gonzalez. Und das Ding zappelt im Netz 12 Sekunden und liegt natürlich voll im Muster der Stuttgarter.
Also, das Tor ist so geil. Robin van Persie hat sich aus seinem Ruhealterssitz erhoben und anerkennt aus dem Wohnwagen genickt. Sensationell. Es erinnerte wirklich an das Tor von 2014. Robin van Persie gegen Spanien einen sensationellen Flugkopfball versenkt im Kasten der Spanier. Ein Traum. Und vor allem das Geile an der Bude ist ja die Einfachheit, wie es vonstatten ging. Ne? Gonzalez kriegt den Ball in der Mitte, rund um den Mittelkreis, schiebt den Pass scharf nach außen, dass Sosa eben in Ballbesitz kommt und so 2-3 Meter geht. Und was macht Nico Gonzalez dann? Er hält einfach mal seine Linie. Kein verrücktes Antäuschen, Zickzack-Laufen, um irgendwen zu überlisten mit seiner unglaublichen Intelligenz, sondern er läuft einfach mal geradeaus genau in die Nahtstelle zwischen beide Innenverteidiger. Sich mal der Sechser wusste, was mit ihm anzufangen, ließ ihn einfach mal laufen. Ist ja nicht so, dass er einer der besten Stürmer bei Stuttgart ist, aber okay. Und diese Einfachheit, damit überlistet er gleich 3 Gegenspieler, positioniert sich im freien Raum und was noch wichtiger an der Nummer ist, er zwingt im positiven Sinne Sosa, den Ball genau dorthin zu spielen, weil Sosa auch wirklich erahnen kann, okay, der macht jetzt nichts Verrücktes mehr, der schlägt keinen Haken, der dreht nicht nochmal ab oder lässt sich fallen, nein, der will da wirklich hin und dementsprechend haut er da auch alles in diese Flanke mit rein und kann über diese weite Distanz den Ball eben auch so spielen und es war bei dem Van Persie-Tor so überragend und es macht das Sosa-Tor auch so genial, dass er wirklich sich dann in den Ball hinein bewegt. Das Ding kommt dahin, der Stürmer gibt vor, wo er das Teil auch hinhaben will und versenkt es mustergültig. Für mich auch absolute Tor des Spieltags. Hätte ihr auch alles andere abgegrätscht, wenn du mir jetzt mit irgendwas gekommen wärst aus der ewigen Arroganz-Arena. Wie gesagt, 14. Tor im Umschaltverhalten. Das erste, witzigerweise, von Gonzalez per Kopf. Mhm. Das ist nicht mal, dass er unbedingt Kopfball schwach ist. Der hat wunderbare Vorlagen auch gegeben. Damals gegen Hoffenheim, glaube ich, den zwischenzeitlichen Ausgleich, wo er sich verletzt hat. Aber die anderen hat er allesamt mit dem linken Fuß gemacht. Und vor allem, das ist erst das 2. Tor von ihm daheim. Der Rest alle auswärts. Die gute alte Auswärtsstärke, dazu kommt am Ende der Woche noch ein bisschen mehr aus unserem Hause. Aber erstmal dazu, wie gesagt, geiles Tor. Hat die Torarmut gut übertüncht an diesem Spieltag.
Absolut. Also es hätte für mich jetzt noch einen zweiten Kandidaten gewesen, das gegeben. Das war, wäre das zweite Tor der Frankfurter gewesen. Auch ein Umschalttor. Ein Dicker erobert da den Ball im linken defensiven Mittelfeld und marschiert dann mal, schickt Kostic Richtung Eckfahne. Und der serviert für Luka Jovic, der sein Einstandstor dann gegeben hat, bevor er dann auch das zweite Mal netzen durfte. Auch ein ziemlich geiles Tor. Umschaltverhalten waren auch 12 Sekunden. Aber wie du jetzt schon schön beschrieben hast, das Tor der Stuttgarter, da waren mehrere Facetten dabei, die für mich dann doch dahingehend
ausschlaggebend waren. Sportskamerad Jovic komme ich gleich zu sprechen in einer anderen Kategorie. Da habe ich mir den noch als Ass im Ärmel parat gehalten.
Gehen wir weiter.
Das Zahlenrätsel des Spieltags.
Ich habe zwei Zahlen mitgebracht. Die eine, du wirst beide erraten, aber das Futter drumherum macht es dann richtig interessant.
Kein also, Druck, kein Druck. Ja?
die erste Zahl bezieht sich auf einen Spieler und die Zahl lautet 21.
21. Können unmöglich Torschüsse sein.
Nee, ist aber, das? Nee.
21?
Enttäusch mich nicht, Junge!
Steh auf dem Schlauch.
Warte, ich merk schon.
Gib mal ein Stichwort.
Stichwort Arroganz-Arena.
Hier, Dingens, Kirchen. Thomas Müller? Nee, Lewandowski, 21 Treffer nach 16 Spieltagen. So neuer Bundesliga-Rekord, ja.
So ist es. Und warum ich das hier nenne, ist nicht, um ihn oder den FC Bayern zu feiern oder ähnliches, sondern um einfach auch nochmal zu unterstreichen, was der Kerl auch für den FC Bayern dort leistet. Wenn man sich mal anschaut, welche Bedeutung die Tore haben, die er schießt. Ich habe es mal gefiltert nach 1-0-Führungen, Ausgleichstreffer oder eben Führungstreffer nach einem Unentschieden. Also der zum Beispiel das 2-1 oder dann das 3-2 oder ähnliches. Und nur auf Tore gemünzt führt Lever die Liga an mit 13 Toren dieser Art. Dann kommt Weghorst mit 10, Silva mit 9, Stindl mit 7 und Alario mit 7. Und wenn man das ausweitet auf Torbeteiligung dieser Art, 1-0 Ausgleich oder Führung, dann ist Lever eben vorne mit 16 Beteiligungen, dann kommt schon Thomas Müller mit 15 und dann kommt Stindl mit 14. Und das unterstreicht auch die Wichtigkeit der Tore, die er erzielt.
Ja, vor allem, also ich habe mich ja nach einiger Zeit mal wieder am Sonntagnachmittag, Gnade meiner Freizeit, vor den Fernseher gesetzt und haben mir dieses Spiel in Gänze angesehen, ja. Und also mir glitt es ja schon nach ein paar Minuten, als der wichtige Freiburger Sechser verletzt raus musste, dachte ich, das kann heute nichts werden, ne. Und dann gucke ich mir da einen riesigen Kick der Bayern an, also ist genauso elendig wie der Favre-Fußball in Dortmund. Er hat aber eben zwei elementare Unterschiede. Und die heißen Robert Lewandowski und Thomas Müller. Und was die da wirklich abreißen, ist Wahnsinn. Also Lewandowski in der Endvollstreckung ist natürlich nochmal ein Weltklasse-Niveau über allen drüber. Und die machen den Unterschied da gerade aus. Die erstens wieder, was sind sie jetzt schon wieder, 5 Punkte Unterschied zwischen Bayern und dem Rest der Verfolger?
4, ja.
Vor Leipzig. Ansonsten geht diese Partie riesig unentschieden aus. Also ich hätte ja wirklich noch Nils Petersen auch noch den zweiten gegönnt, als er mal kurz den Schnee von der Querlatte geholt hat, statt das Tornetz hinten auszuhängen. Aber meine Fresse, also sie lassen ja dann, ja, ich sag mal, solide wenig zu, aber vorne der Unterschiedmacher ist Wahnsinn.
Genau, absolut. Von daher musste diese Zahl meiner Meinung nach hier mit rein, um einmal zu verdeutlichen, was der da gerade leistet.
Vor allem, lustiger Fun-Fact, durch den Schneefall sah es ja zwischendurch schon aus, als wäre Robert Lewandowski schon komplett ergraut, jedenfalls vorne rum. Das gibt den Vorgeschmack, wenn der körperlich keine Gebrechen hat, der stürmt noch 10 Jahre, ja?
Glaube ich auch, wenn man sich, es gab jetzt neulich so einen Beitrag bei Players Tribune über ihn oder von ihm, wenn man auch liest, seit wann er sich auf welchem Professionalitätslevel bewegt, auch so für sich selber mental, ernährungstechnisch, sporttechnisch, lässt hoffen und vermuten, dass er noch ein paar Jahre auf dem Niveau aushält. Gut, zweite Zahl, 64 Minuten und 12 Sekunden.
Klingt nach der effektiven Spielzeit eines Spiels.
Richtig. Und zwar war es das Freitagabendspiel.
Oh ja.
Deine Unioner gegen Leverkusen. 64 Minuten 12 Sekunden effektive Spielzeit. Das ist der Liga-Höchstwert in dieser Saison. Insgesamt hatte dieser Spieltag den höchsten Durchschnitt an effektiver Spielzeit, nämlich 58 Minuten und 36 Sekunden. Der bisherige Saisonschnitt liegt bei 56,5. Und jetzt kommen wir mal, ist jetzt vielleicht schon ein bisschen vorweggegriffen, den Blick auf die Hauptstadtclubs. Von daher bitte ich dich jetzt gleich nicht komplett auszurasten in deinen Ausführungen. Nur mal die Verteilung dieser Spielzeit.
Genau das wollte ich dich fragen. dürfte krass sein.
Die ist absoluter Wahnsinn. Also Union Berlin hat den Ball effektiv 14,5 Minuten unter Kontrolle. Das ist der eigene Saison-Tiefswert. Die liegen sonst bei knapp 19 Minuten. Leverkusen hingegen liegt bei knapp 36 Minuten in diesem Spiel. Das ist ihr Saisonhöchstwert. Der Schnitt liegt sonst bei 29,5. Das spiegelt sich auch so ein bisschen bei der Dauer der kontrollierten Episoden wieder. Die Unioner liegen hier bei 5 Sekunden, Saisonschnitt sind 6,5 und die Leverkusener bei 11 und sonst in der Saison bei 9,4. Zudem haben die Leverkusener das zweite Mal in dieser Saison über 700 Pässe gespielt, auch eine ganz passable Quote gehabt. Tja, am Ende hat es alles nicht genützt.
Ja, mit Fug und Recht. da kommen wir gleich hinterher drauf. Also gefühlt dachte ich, du sagst jetzt eine Zahl, die bei Union noch 3 Minuten tiefer liegt oder so. Also da ging nicht viel, außer Sicherheitsverwahrung. Aber da sprechen wir leicht drüber. Aber das war wirklich so, du siehst es und kriegst dazu eine brutale Zahl geliefert, die der Henkel an der Nummer dran ist und sagst, okay, kaufe ich. Ist wirklich genau so gewesen. Also schweres Treiben.
Füllen wir gleich nochmal im Detail aus. Vorher küren wir noch den Spieltags-MIP.
Der Most Involved Player des Spieltags.
Du hast ja schon anklingen lassen, wer es für dich ist. Du darfst es gerne nochmal ausführen und dann komme ich mit meinem Gegenargument.
für mich ist es Luka Jovic. Also dieser Spieltag hatte mehrere Spieler, die entweder doppelt getroffen haben oder einmal getroffen haben und an anderen Toren beteiligt waren. Aber es ist auch eben die Story des Spieltags. Ne? Ja. Der Junge hat sich in Frankfurt zur Legende geschossen, 75 Spiele, 36 Mal getroffen, noch diverse Assists auch gemacht, geht dann für eine fantastische Jahre zu Real Madrid, wo jeder weiß, viel zu früh der Transfer, aber das Gesamtpaket stimmte. Frankfurt wurde mit Geld zugeballert, der Junge hat wahrscheinlich sein Jahresgehalt verdreifacht, und zwar als Grundgehalt. Und völlig überraschend, solange ein Benzema in Madrid unter Vertrag steht, sieht kein anderer Mittelstürmer da einen Stich und versauerte da, glaube ich, Traumquote von 2 Toren in 32 Partien, kommt zurück nach Frankfurt, wird in der 62. Minute eingewechselt, also fast gleichbedeutend mit seiner Ablösesumme damals, und schenkt den Schalkern wirklich 2 Dinger ein, Marke Weltklasse wieder. Also die alte Serben-Connection hat sofort wieder funktioniert. Kostic, wie du vorhin schon beschrieben hast, wird auf links geschickt, jagt die Flanke da rein. Und das Geile bei Jovic war ja auch schon immer Timing und Präzision seiner Aktivitäten. Ne? Der sieht schon, wie Kostic außen anläuft, um die Flanke zu schlagen, geht nicht in den Vollspeed rein, sondern er weiß, das Ding kommt in den Rückraum, kriegt ihn, lässt ihn droppen und Volley in die Maschen rein. Hätte Fährmann die Hand dran gehabt, wäre sie halt mit reingeflogen und zwar abgetrennt davon. Und beim zweiten lässt er dann auch eiskalt erst den Verteidiger stehen und schiebt ihn dann trocken ein. Und mal eben die Stats aus Madrid gedroppt mit einer 30 Minuten Einsatzzeit. Ja. Und das Lustige war auch, dass sein letztes Bundesligator gegen Schalke 04 war. Quasi der Kreis geschlossen. Nee, für mich, Frankfurt wird das Team der Rückrunde, wenn weder Silva noch Jovic mit Verletzungen geplagt werden. Die schieben da richtig einen raus.
Ich wollte auch gerade sagen, dieses Duo lässt hoffen für die Rückrunde auf geile Tore und vor allem auf viele Tore. Von daher, schön, dass der Junge zurück ist nach seinem kleinen Ausflug nach Spanien, denn die Bundesliga darf sich jetzt wieder an ihm erfreuen.
Genau, ein Insight noch, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht ins Stats gescheckt, ob du Silva eine indirekte Beteiligung gegeben hast beim ersten Tor, weil er zieht wunderbar. Das war für mich, als jemand fragte, was hältst du von dem Transfer, meine ich, wenn die kapieren, dass es nicht nur einen Gott im Strafraum gibt, dann wird es bombastisch. Ne? Mhm. Und der zieht, der Silva wunderbar, wenn man sich das nochmal anguckt, den Innenverteidiger weg, indem er selber zur Grundlinie geht. Und dadurch ergibt sich erst der Raum für Jovic und dann, boom, Geiles Teil.
Hast du richtig beschrieben, Thema indirekte Beteiligung, genau das ist die Definition davon, von daher hat er sie natürlich. Also ich geb dir recht, die zwei Tore, nicht nur, dass sie zum Sieg geführt haben, sondern auch die gesamte Story dahinter, würde ich unterschreiben, dass wir ihn zum Spieltags-MIP küren. Für mich trotzdem, ich hätte jetzt Thomas Müller genannt.
Schnauze!
Mal wieder.
Leider ja.
Eigentlich auch nur, man muss gar nicht sich das ganze Spiel angucken, es reicht, wenn man sich den Pass von Müller auf Lewandowski zum 1-0 anguckt. Dieser Pass ist die pure Weltklasse. Ich habe es ja geschrieben, ich weiß nicht, ob ich schon mal einen geileren Pass in meinem Leben gesehen habe. Der geht fast im 90-Grad-Winkel, kriegt den ziemlich straff von außen von Gnabry, lässt ihn dann mit links tropfen. Genau in die Schnittstelle, also der hebelt mit diesem Pass, ich glaube, vier Freiburger aus. Und Lewandowski steht auf einmal 11 Meter alleine vorm Tor und schiebt ihn dann natürlich auch noch gegen die Laufrichtung ein. Also dieser Pass, der ist so grandios. Und dann macht er natürlich am Ende noch das zweite Tor auf typische Müller-Art. So ein ekliger Aufsetzer da, nachdem Sané den Ball abgelegt hat. Also absolut geile Aktion wieder von ihm.
Vor allem, es ist die einzig mögliche Variante gewesen, wie man aus diesem Angriff einen Torerfolg heraufbeschwören kann. Ne? Das war so krass. Also da ist mir auch die Kinnlade runtergegangen, weil ich im ersten Moment dachte wirklich, okay, Müller, Storchenbein, hat einen Ball nicht kontrolliert bekommen, der ist da irgendwie reingeklatscht. Nein, der war mit seiner gesamten Körperposition und seiner ganzen Ausführung genau darauf gewillt, den Ball in diesen Raum da zu bewegen, weil da eben keine Verteidiger waren. Und Lever da wunderbar reinstoßen konnte, ohne Gegnerdruck und das Ding dann auf seine Art und Weise dann auch eingeschoben hat. Weil jede Form von ich nehme den an und schieb ihn dann hätte dazu geführt, dass alle Freiburger ihm entweder direkt auf die Socken gestiegen wären oder zumindest den Raum dicht gemacht hätten. Dann wäre der Ball wieder ins Mittelfeld oder zurückgegangen. Aber einen direkten Angriff samt Torerfolg draus zu machen, war die einzig logische Konsequenz, den Ball so zu nehmen und dorthin zu spielen. Also Dr. Strange-mäßig, wie bei Avengers. Ich habe eine Vision gesehen in einer Million Möglichkeiten, wie das hier klappen kann. Das ist sie. Herzlichen Glückwunsch.
Genau, also von daher finde ich, muss das hier Erwähnung finden, aber wir können unter Jovic einen Strich drunter machen für diesen Spieltag.
Gehen wir weiter.
Der Blick auf die Hauptstadtclubs.
Wir haben ja gesagt, wir machen Quickie, von daher brauchen wir, glaube ich, über die Hertaner, also wir können mit den Hertanern anfangen, brauchen wir aber, glaube ich, nicht viele Worte drüber verlieren. Ich glaube, du könntest einen Rant hier aufziehen, der eine halbe Stunde geht. Du kannst ja mal kurz so ein paar Nadelstiche setzen, wenn du möchtest.
Ich versuche mal auf 3 Minuten runterzubrechen, den Rant. Also die zweite Schweinepartie in Folge, die eigentlich hätte zwingend gewonnen werden müssen. Also man muss sich jetzt auch mal die Tabelle vor Augen führen. Hertha krebst da gerade mit sagenhaften 17 Punkten und 5 Punkten Vorsprung auf Köln auf dem Relegationsplatz rum. Hätte man jetzt mal die Partie gewonnen gegen Mainz, das 0-0 damals der grausamen Art und auch zuletzt die Niederlage in Bielefeld stattdessen gewonnen, hätte man jetzt... Ich sag mal, Saisonziel, wir müssen noch an Union rankommen, formulieren dürfen und somit den Europapokal als realistisches Ziel ins Auge fassen können. Aber nein, man verbockt ja jede weitere Partie. Und das ist ja nicht mal mehr das Problem. Also die letzten 2 Seasons war am Ende der Saison, ja, Hertha letzter bei den Torschüssen. Das haben sie dank erstens der Schwäche anderer Teams dieses Jahr nicht als Label auf ihrem Verein drauf, sondern die sind nur 7 Torschüsse hinter Union. Also Hertha hat 188 Mal auf den Kasten geschossen, bei Union sind es 195 Torschüsse. Der Unterschied ist erstmal schon in den Toren abzulesen, da hat nämlich Union 32 Treffer, Hertha 23. Klingt jetzt gar nicht so radikal, dass man sagt, okay, die haben 15 Treffer Unterschied oder so, sondern wie die zu ihren Buden kommen. Ne? Hertha hat maximalen Plan im Positionsangriff, was verwundert, da sie eigentlich mit Córdoba den Stürmer fürs Umschaltverhalten verpflichtet haben und Piontek auch eher der Kandidat fürs Umschaltverhalten ist. Und was mich jetzt das zweite Spiel in Folge in Rage wirklich bringt, ist, dass diese Mannschaft haben wir jetzt lange noch gesagt, es hat keine Hierarchie, muss sich entwickeln, dauert länger als eine Saison, okay. Aber diese Spieler haben aufgrund dessen, dass sie mehr oder weniger neu zusammengewürfelt sind, keine Idee, was da auf dem Platz stattzufinden hat. Und wir beide hatten dann diesen Meta-Dialog, so, was ist das jetzt? Sind es lauter Häuptlinge, die da über den Platz rennen und ihr eigenes Ding machen? Oder, was ich halt zwischendurch meine, mangelndes Vertrauen in den Nebenmann. Der kriegt das eh nicht gebacken, jetzt muss ich es regeln. Also bums ich den Ball da jetzt drauf. Egal, ob ich Mittelfeldspieler, Außenverteidiger oder sonst was bin. Da werden Spieler im Strafraum liegend angeschossen und es wird immer noch nicht als Signal genommen, dass wir vielleicht eine zweite Idee nochmal mit reinbringen müssten, um den Angriff nochmal zu wiederholen. Ich hatte zwei Szenen geschickt, eine aus der Partie gegen Köln in der 13. Minute. Da kriegt Hertha dann endlich mal hin, gegen nicht eine voll formierte Kölner Abwehr anzulaufen. Luke Bacchio kommt über links, bringt den Ball als Flanke rein, schlägt nicht sofort ein, sondern wird an die Strafraumgrenze zurückgeschoben. Und was ist? Da steht dann unser Freund Pekarik. Also Personendefinition, keine Torgefahr, aber hat sich ein bisschen gesteigert diese Saison. Ja? Was macht der? Statt die Lage zu checken, das war okay, der eine Hauptstürmer steht im Abwehrzentrum von drei Spielern gedeckt. Wenn einer aber von drei gedeckt wird, ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein anderer sehr knochenfrei ist. Und in dem Fall ist es Piontek, der aber wirklich einen kompletten Grillplatz um sich aufbauen könnte, so knochenfrei ist der, und noch Kohle anzünden könnte. So viel Zeit würde ich ihm auch noch gewinnen. Und was macht Pekarik? Haut das Ding auf den Kasten. Statt Piontek sauber anzuspielen, sei es über noch eine hohe Reingabe oder durch ein flaches Anspiel, wo er abziehen kann. Und es reicht mir langsam nicht mehr, dass alle auf Preetz rumhacken, sagen, der Kader ist falsch zusammengestellt. So falsch ist er gar nicht zusammengestellt. Ja, hätte man besser machen können, ginge aber auch schlechter. Und Labbadia jetzt mal langsam auch kapieren muss, dass er eben nicht wie in der Vorsaison sagen kann, die Alten machen es und ich zeige das mal 5 Minuten vor dem Spieltag, auf was wir achten müssen in der Spielvorbereitung, sondern da muss eine Systematik rein in diesem Verein, um den Spielern an die Hand zu geben. Hör mal, Keule, Pekarik, ja, ist ja schön, dass du so weit aufrückst, aber du bist ein Außenverteidiger. Abschließend sollen bei uns die Stürmer, die wir dafür 65 bis 70 Millionen Euro eingekauft haben. Warum? Weil die es können. Man muss sie bloß öfter in die Situation reinbringen. Also man kann auf Piontek rumhacken, warum er die eine Chance denn nicht nutzt. Man könnte aber auch überlegen, warum wir so einen Klassestürmer nicht 3-4 Mal am Spieltag reinbringen in eine Abschlusssituation. Piontek am Ende 2 Torschüsse. Cordoba kommt, glaube ich, auf 3. Luke Bacchio, glaube ich, auch. Dann bringen die in der 60. Minute den angeschlagenen Kunja, der mit Adduktorenproblemen hat. Knickknack, kleiner Hinweis, das ist ein Hinweis auf eine strukturelle Überlastung schon. Heißt, wenn sie den jetzt noch mehr fordern, können es richtig knallen, dann ist der ein halbes Jahr weg oder so. Was macht der? Der schafft es in einer halben Stunde mehr Torschussbeteiligung zu sammeln als alle Stürmer vorne mit drin. Warum? Weil ist halt ein Mix aus offensiven Mittelfeldspieler und Stürmer. Er hat diese Spielintelligenz und Vermögen. Das haben die anderen drei nicht. Ist auch kein Vorwurf, weil sind Stürmer. Und dann müsste Labbadia entweder taktisch den Kniff auch mal umziehen und sagen, hör mal zu, einer meiner Top-Stürmer geht jetzt einfach auf die Bank raus. Ne? Unabhängig davon, ob Kunja fit ist oder nicht. Weil Kunja ist gesetzt auf der Einstürmerposition und daneben stelle ich einen Brecher wie den Cordoba oder mal einen anderen oder den Piontek meinetwegen noch dazu als ebenfalls mitspielenden Stürmer. Und dann baust du ein richtiges Mittelfeld auf. Wenn der Guendouzi jetzt eh schon immer am 16er rumleucht und die ganze Zeit Abschlüsse sucht, dann stellst du den vielleicht mal als offensiven Mittelfeldspieler hinter die Spitzen auf und bringst noch einen Brecher auf die 6. Dann kannst du stark auch wieder aus der Abwehr rausziehen, ist der Laden hinten trotzdem dicht. Aber es kann nicht sein, dass Guendouzi übrigens schon wieder die 2 besten Torabschlusssituationen hat und am Ende mit 8 Torschussbeteiligungen den Topwert des Spieltags erliefert. 4 eigene Torschüsse inklusive. Und da fehlt es an allen anderen Ecken. Und gegen Köln, die erneut ohne einen Mittelstürmer aufgelaufen sind, sondern mit ihrem Ex, mit dem Exaltaner Duda, der dir zufälligerweise jetzt fehlt bei Hertha, keine Gefahr entwickeln. Ja? Und aber hinten nur blockieren, kann es nicht sein, dass Hertha da mit 0 Toren aus der Nummer rausgeht. Ist eine Frechheit und muss sich dringend ändern. Punkt. Das waren 3 Minuten. Ich habe hingeguckt.
Interessant ist halt, dass sie von den 14 Torschüssen, die sie abgegeben haben, auch 8 außerhalb des 16ers abgegeben haben. Unter anderem dieser besagte Schuss von Pekarik, den du gerade beschrieben hast. An diesem Spieltag haben nur die Bayern häufiger von außen versucht draufzuknallen. Die haben aber auch insgesamt 25 Torschüsse abgegeben, also auch 14 innerhalb und auch 2 Buden gemacht. Das unterscheidet eben die Kollegen von den Herthanern hier. Aber gut, können wir Strich drunter machen unter die Herthaner, wie du schon gesagt hast, ganz, ganz weit entfernt vom eigenen Anspruch. Mal gucken, wie das noch weitergeht. Tendenz eher nach unten als nach oben. Dann kommen wir mal zu den Feierlichkeiten in der Hauptstadt. Die Unioner, also das ist ja wirklich besorgniserregend gruselig, was da abgeht. 1-0 gewonnen gegen Bayer 04 Leverkusen, die jetzt aus den letzten 4 Spielen tatsächlich 3 Niederlagen und ein Unentschieden gesammelt haben. Also die haben sich aus dem Kampf da vorne mal eben verabschiedet. Die Unioner hingegen, das effektivste Team der Liga, würde ich sagen. 8. Spiel jetzt in Folge wieder ohne Niederlage zu Hause. 4 Siege, 4 Unentschieden, Vereinsrekord ausgebaut. Und in diesem Spiel, unglaublich, wir gehen ja selten auf diese Basis-Stats so ein, aber hier muss man es einfach mal nennen, 127,9 Kilometer Laufdistanz.
Bundesliga-Rekord, ne, sogar?
Ja.
Wenn ich mich nicht ganz dumm irre.
Absoluter Wahnsinn.
Und es waren dann am Ende sogar wieder 10 mehr als der Gegner. Ja. Oder öfters in dem Bereich. Das ist ja, einerseits sagst du ja immer, die tragen sich halt alle gegenseitig auf die gleiche Welt, aber dann einfach 10 Kilometer mehr zu laufen, ist halt nochmal Ansage. Und es war allerdings auch die Basis dieses Erfolgs, weil das war absolut kein schönes Spiel. Wir hatten es vorhin schon, Leverkusen hatte permanent den Ball. Was Ballbesitz angeht, waren es, glaube ich, so 62% am Ende des Spiels, phasenweise waren es 70. Drückt sich auch eben in der effektiven Spielzeit aus, die Leverkusen dann den Ball unter Kontrolle hat. Union hat die eigene Hälfte abgeriegelt wie so ein Hochsicherheitsgefängnis. Und die Leverkusener haben verzweifelt versucht, mit ihren Stärken, die sie halt haben, auf den Außen mit einer unglaublichen Speed versucht, hinter die Union Außenverteidiger zu kommen und dann von der Grundlinie was hinzubekommen. Das hat nur ansatzweise mal funktioniert, indem Diaby vielleicht tatsächlich mal an Lenz vorbeikam. Vor allem in der ersten Hälfte hat Lenz echt Probleme gehabt, bis er dann so die 3-4 Moves von Diaby entschlüsselt hat und ihn dann schneller und sich besser hingestellt hat, bevor er ins Duell gegangen ist. Und dann war der Laden da auch schon wieder zu. Und es gab Phasen, wenn Leverkusen im Ballbesitz waren, da waren 9 Unioner plus Torhüter am eigenen 16er und haben eben auch keinen Raum gegeben. Leverkusen hatte geführt einen Abschluss, der im Strafraum irgendwie vonstatten ging. Eine echte Torchance war aber auch nur von der Strafraumgrenze, die erwähnenswert ist, nicht in der reinen Statistik, da waren es vielleicht ein paar mehr, aber die wirklich sowas wie eine Torgefahr ausgestrahlt haben. Da fehlte auch wirklich die zündende Idee. Und Union hat dann, muss man auch sagen, dann immer noch die besseren Torchancen gehabt. Also Teuchert kam ja Mitte der ersten Halbzeit schon auf den Platz für den angeschlagenen Becker. Und der hatte am Ende die meisten Torschussbeteiligungen, 5 in der Zahl, 4 davon waren eigene Abschlüsse. Und da musste ja irgendwann dann auch mal einer reingehen. Das ist ausgerechnet der dann in der kurz vor Abpfiff war, ist dann für die Spieldramatik so bezeichnender. Ich hätte mich schon gefreut, wenn der Pfostenschuss reingegangen wäre, aber der scheinbar zu präzise abgeschlossen war. Aber dass dann der schlechteste Versuch an Radigi vorbeigeht in den Kasten, der auch als Torhüter in dem Moment nichts falsch macht, ne? Sondern er kriegt ihn einfach durchgedrückt. Also das war dann Wille und Glück, dass man sich zuvor erarbeitet hat in einem. Und spielerisch, ja, ist nicht viel aktuell. Bei Union ist auch kein Vorwurf, dass sie dann Sieg rausholen, umso geiler. Und ja, Leverkusen, man hat mir ja schon fast Ungläubigkeit vorgeworfen, als sie ihren Lauf da entwickelten. Und ich sagte, Leverkusen wird keine bombastische Hinrunde spielen. Wenn, dann kommen die vielleicht in der Rückrunde. Weil die spielen mit einer Rumpfelf. Und die ist jetzt, glaube ich, auch einfach platt. Und weiterhin, Florian Wirtz wird nicht eingesetzt. Und das ist übrigens auch ein Alarmzeichen vielleicht an andere Bundesliga-Clubs, die auch überlegen, öfter jetzt noch 16- und 17-Jährige einfach mal ins kalte Wasser zu schmeißen. Spielerisch mögen die den Stil drauf haben. Keine Frage. Florian Wirtz, ein überragendes Talent. Aber sind die athletisch wirklich schon an dem Limit, 90 Minuten über den Platz zu pacen, ohne dass die Strukturen, die dahinter stehen und die ganze Sache stabilisieren, nicht sofort in Mitleidenschaft gezogen werden? Denn diese Spieler haben eine längere Spielerkarriere theoretischer Art als die, die jetzt mit Mitte 20, Ende 20 da auf dem Platz sind. Wovon denen teilweise auch erst mit Anfang 20 in den Profibereich reingestiegen sind, dann ist ein Wirtz mit 22 schon 5 Jahre im Profibusiness und entsprechend sind auch seine Knochen dann schon gefordert gewesen. Das sollte man mal im Hinterkopf behalten und ist halt auch ein Fingerzeig für Leverkusen. Wenn unser 17-Jähriger nicht dabei ist und wir keine zündende Idee am Strafraum finden, dann haben wir ein spielerisches Problem.
Genau, also dass in dem Spiel nicht viele Tore fallen, war zu erwarten. Sowohl Leverkusen als auch Union, ja, bei den Gegentoren da ziemlich weit hinten beide. Sechs Gegentore auch bei beiden nur in der ersten Halbzeit. Da sind beide Ligaspitze. Und ich musste ich hatte dich ja dann auch angeschrieben nach dem Tor von Teuchert. Bisschen Glück dabei, dass er den Radetzky da so anschießt und der trotzdem reingeht. Insgesamt war es aber jetzt schon wieder das 9. Tor nach Umschaltverhalten der Unioner. Die sammeln da fleißig Punkte beim Umschaltverhalten, kommen dann so langsam auch an die Werte der letzten Saison ran. 4 der letzten 5 Tore an den letzten 3 Spieltagen eben nach Umschaltverhalten. Das letzte Tor nach offensiver Phase datiert vom 12. Spieltag gegen den VfB Stuttgart.
Wie gesagt, weil ich letztens schon meinte, für mich ist wirklich spannend, wie lang sie es so rausquetschen können. Die Power, die sie in der Defensive bringen, um eben dann auch über den einen, vielleicht 2 glückliche Abschlüsse dann im Umschaltverhalten das Ding zu machen, weil aus dem Positionsangriff kommt gerade wenig. Beide Teams wussten auch, erstens, beide Teams sind Frühstarter-Teams. Keine Teams der Bundesliga waren bisher erfolgreich an Sachen frühe Führung und frühe Tore erzielen. Da haben sie allein auf beiden Seiten eben den Riegel vorgeschoben, das lassen wir hier nicht zu. Und beide Teams gehören zu den Top-Teams nach Standards. Und auch da, Union hat am Ende des Tages 2 Ecken, Leverkusen 3. Also da hat man auch sehr viel Wert drauf gelegt, die bitte nicht bei ruhenden Bällen zu nah an den Strafraum rankommen zu lassen. Und dann kriegst du genau so eine Partie, die dann mit einem glücklichen Abschluss entschieden wird. Ja.
Dann lass uns einen Ausblick auf den Spieltag heute und morgen wagen.
Das Read the Game Tippspiel.
Wir haben ja beide jetzt am 16. Spieltag erneut ein 2:2 Unentschieden richtig getippt, nämlich das der Wolfsburger gegen die Leipziger. Es scheint, dass sich das zu unserem neuen Volltrefferergebnis entwickelt. Von daher bin ich gespannt, ob es jetzt beim 17. Spieltag bei dir auch wieder auftauchen wird.
Natürlich. So, heute Abend geht es gleich mal rund. Gladbach gegen Bremen tippe ich auf 2:1. Da hat Embolo nochmal was zu feiern.
Die Simulation sagt 3:1 für Gladbach. Ich sage 4:0 für Gladbach.
Okay. Mainz gegen Wolfsburg spielt heute Abend ebenfalls. Mein Tipp 1:1.
Sagt auch die Maschine. Ich bin beim 3:0 Auswärtssieg für Wolfsburg.
Ebenfalls duellieren sich heute Leverkusen gegen Dortmund, wo ich fast vom Stuhl fiel, als ich die letzten Ergebnisse dieser Duelle sah. Die letzten 7 Duelle, 32 Tore. Schnitt war irgendwie 4,5 Buden einfach mal. Geil.
Dann hau mal raus.
2:2. Da ist es.
Ah, da ist er. Sagt interessanterweise auch die Maschine. Ich bin beim 3:1 Heimsieg für die Leverkusener.
Sehr gut. Du Arschloch. So, Hertha gegen Hoffenheim. Toi, 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 Hertha. Ich drücke euch die Daumen und ich habe auf 1:0 getippt. Also gegen Hoffenheim muss es klappen.
Wahnsn. Die Simulation sagt auch hier 2:2 unentschieden. Für mich ist es nach den letzten Ergebnissen und Spielweisen ein klassisches 0:0.
Oh, das im Olympiastadion. Herzlichen Glückwunsch. So, morgen Abend Schalke gegen Köln. 2:1 für Schalke.
Ui. Die Maschine und ich sagen beide 1:1 unentschieden.
Freiburg gegen Eintracht Frankfurt wird ein richtig geiles Spiel. Mein Tipp 2:3.
Schön. Die Maschine sagt 2:1 für Freiburg. Ich sage 3:1 für Frankfurt.
Leipzig empfängt den 1. FC Union Berlin und kassiert eine Heimniederlage. Union gewinnt 2:1 in Leipzig.
Die Maschine sagt einen 3:0 Heimsieg für Leipzig vorher und ich sage, ich bringe hier mein 2:2 Ergebnistipp unter.
So, die Bayern reisen nach Augsburg. Früher hätte ich Augsburg was zugetraut. Heute ist Heiko Herrlich der Trainer, das ist ein Elend. Und daher gewinnen die Bayern 4:1 in Augsburg.
Ich sage 4:0 für die Bayern, die Maschine sagt 3:1.
Zur Feier des Tages dann noch Bielefeld gegen Stuttgart. Man durfte zuletzt erleben, wie elendig kompliziert ist, Bielefeld den Gegner macht, dort zu gewinnen, aber ich traue Stuttgart trotzdem ein 3:0 zu.
Mhm. Die Maschine sagt 2:2 unentschieden, ich sage 5:1 für Stuttgart. Muss ja ein bisschen Punkte sammeln.
So, das war's dann auch schon wieder. Wir waren schnell, und knackig heute. Hört gerne noch rein, bevor der Spieltag heute Abend läuft, oder hört es euch danach nochmal zum Einschlafen an. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Fußball und wir hören uns wieder nach dem folgenden Spieltag.
Genau, danke fürs Zuhören und bis demnächst. Ciao.
Read the Game, der Podcast.